willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Wir haben heute einen Gast, nämlich
herzlich willkommen.
Larry, die Sängerin.
Hallo, ich bin Larry, die Sängerin.
Larry hat gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Hart Fragil. Mhm. Und jetzt können wir was sagen, wie richtige Radiomoderatoren, nämlich wir hören mal kurz rein. Geht es dir mit deinem neuen Album? Wie war es, dass es rausgekommen ist?
Oh, schwer zu sagen. Ich komme gerade erst so am Ende des Tunnels raus. Deswegen bin ich noch so sehr, mein Kopf ist noch sehr leer, muss ich sagen. Es war alles sehr cool und sehr schön. Ich versuche nicht gegen den Tisch zu stoßen. Es war alles super aufregend, aber einfach viel. Wir haben wahnsinnig viel gemacht und wahnsinnig viel aufgenommen und Promo und Action und es gab immer tausend Sachen zu tun und zu planen und Videos und ich bin ja auch so ein Control-Freak und muss immer alles selber machen.
Ja, du drehst auch deine Videos selber und so, ne?
Nicht alle, aber
so die Ideen
und
so.
Genau, und jetzt bei dem Album einzelne Videos, da habe ich halt Regie geführt und habe auch natürlich die ganze Produktion gemacht und alles irgendwie und dann noch dazu mit dem Album-Release, das war irgendwie viel.
Ja.
Und jetzt langsam schaffe ich es so ein bisschen zu entschleunigen und habe mal ein paar Tage frei und kann mal gucken, was da eigentlich so passiert ist. So, also das ist quasi der Mindstate jetzt seit heute Morgen.
Jetzt ist ein bisschen unsere Frage, um auf unser eigentliches Thema der Podcast-Folge, nämlich Selbstbewusstsein, zu kommen. Wie generiert man das? Woher kriegt man das? Wie rappelt man sich wieder auf, wenn man irgendwie ein schlechtes Erlebnis hatte? Jetzt muss man ja, wenn man ein Album rausbringt, du hattest ja auch eine relativ lange Pause seit dem letzten Album, muss man ja schon auch ziemlich selbstsicher sein, um zu sagen, okay, das kann jetzt raus, damit fühle ich mich wohl. Also man hat ja schon, wir kennen das ja auch als Journalisten, ne? Wenn wir einen Artikel schreiben, dann hast du ja doch auch immer, wie kommt das an? Und man findet es vielleicht selber gut, aber man weiß nicht, wie andere Leute das finden. Und manchmal hat man ja so Sachen, Stücke, die einem wichtiger sind als andere. Und deswegen stelle ich es mir halt beim Album noch mal krasser vor.
Weil es gibt ja immer dann diesen Moment, du könntest ja theoretisch auch an einem Text oder auch bei Musik ewig weiter, also man könnte ja immer noch mal ein bisschen was ändern und irgendwann immer weitermachen, aber irgendwann musst du ja diesen Moment finden, wo du es jemand anderem zeigst und sagst, okay, damit würde ich jetzt, ich zeig dir das jetzt mal.
Und verändert sich ja auch dann noch dazu, ne?
Irgendwie
entsteht ja nicht irgendwie in 2 Wochen, sondern meistens so in 2 Jahren oder sowas. Und man durchläuft ja ganz viele Phasen und ändert seine Perspektive und seine Meinung oft.
Und wie war für dich dann dieser Moment, in dem du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich soweit?
Es hat sich irgendwie einfach so angefühlt. Also erstens war es total an der Zeit, weil ich ewig an diesem Album gearbeitet habe. Aber es war auch einfach so ein, es war irgendwie einfach fertig, es hat sich einfach fertig angefühlt. Es war so ein, das ist das, was ich sagen möchte und so möchte ich das auch sagen. Und das steht irgendwie für die Zeit, in der ich gerade war. Und ich habe eher gefühlt, dass ich mich jetzt anfange, davon wegzuentwickeln und irgendwie in eine neue Richtung gehe. Es hat sich so angefühlt, als wäre ein Kapitel abgeschlossen. Deswegen war es okay, das rauszubringen einfach. So, es musste auch jetzt dann irgendwie raus. Ich habe das Gefühl, ich war 4 Jahre schwanger und time.
Hat sich das denn, oder dein Selbstbewusstsein, wie hat sich das denn im Laufe der Zeit verändert? Also wenn wir jetzt sagen, vor 4 Jahren, hat sich das da, warst du dann noch unsicherer? Also wie entwickelt man sich da so oder jetzt du?
Aber bei mir ist Selbstbewusstsein so eine Sache, weil das sehr schwankt. Ich glaube auch, das hat einfach, ich denke auch immer, weil ich habe auch viele Freunde, die nicht so selbstbewusst sind oder unsicher sind und habe das früher einfach nicht so gut verstanden, habe versucht, denen irgendwie zu helfen oder irgendwie. Aber ich glaube, man bekommt einfach ganz viel von zu Hause mit. Auch ganz viel ist auch einfach schon so eingestellt, wie deine Persönlichkeit ist, irgendwie wie du aufgewachsen bist, was deine Eltern, wie viel deine Eltern dich verkackt haben. Da hat man meistens einfach nicht so einen Einfluss drauf. Ich finde das eigentlich immer sehr sympathisch, wenn jemand sehr unsicher ist, weil ich glaube, das bringt einen näher, auch wenn es ein anstrengenderes Leben ist, glaube ich, ist man dadurch weniger ignorant und es bringt einen näher zu einem selbst und man setzt sich mehr mit sich selbst auseinander. Manchmal wahrscheinlich schon einfach bis hin zu einem Punkt, der es schwierig macht, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Aber wenn es so einigermaßen in Balance ist, finde ich so ein bisschen Unsicherheit überhaupt nicht schlimm und ich bin da eigentlich immer sehr dankbar für.
Ja, tatsächlich, was du sagst, da haben wir auch vergangene Woche drüber gesprochen. Es kam letzte Woche eine Studie raus, in der auch wirklich gesagt wurde, Verwundbarkeit und Unsicherheit. Man will das selber immer gar nicht zeigen, aber es gibt eben eine Studie, die belegt, dass das wahnsinnig sympathisch ankommt.
Total.
Und dass sozusagen man völlig unterschätzt, wie viel wert es auch ist und dass man auch durchaus mal sagen darf, hör mal, ich bin jetzt gerade unsicher damit und man möchte das immer gar nicht zeigen, aber andererseits tut man sich auch einen Gefallen, weil es bei den anderen Leuten wahnsinnig gut ankommt.
Ja, total, weil dann kann man auch eine Beziehung aufbauen, ne? Wenn man immer das Gefühl hat, jemand ist so extrem selbstbewusst, und das sind ja die meisten Leute auch gar nicht. Bei mir ist es immer, ich wirke immer total souverän, aber es ist einfach die Art, wie ich rede und wie ich laufe. Meistens habe ich keine Ahnung, wovon ich rede. Ich bin immer völlig orientierungslos, laufe immer in die falsche Richtung, aber alle laufen mir hinterher.
Ja.
Und es ist dann so ein bisschen, dadurch werden einem weniger Dinge verziehen, auch automatisch. Und man hat, und die Leute haben immer das Gefühl, ach so, die kann es ja ab, da kann man nochmal draufhauen. Aber man ist genauso verletzt wie alle anderen und man ist irgendwie genauso unsicher in seinem Ding. Nur man kann es vielleicht schlechter zeigen oder hat vielleicht nicht so die Handwerkszeuge oder muss das lernen. Also ich musste das total lernen, so über die letzten Jahre Schwäche zeigen zu können, damit cool zu sein, zu gucken, was das überhaupt ist, mal eine Freundin anzurufen, wenn es mir schlecht geht. So, das waren einfach so Sachen, nach denen ich auch nie so richtig das Bedürfnis hatte.
Eigentlich ist es ja auch fast, jetzt wo du es so sagst, denke ich mir, ist es ja eigentlich fast ein Zeichen von Selbstbewusstsein, was zu zeigen, was man nicht kann oder wo man sich unsicher fühlt. Nur wenn ich so denke, ich als Teenager, habe ich oft, wenn Leute zu mir nach Hause kamen und ich hatte so uncoole CDs oder sowas, ich weiß nicht, ich habe dann so meine Sascha-Alben, habe ich alle versteckt im Kleiderschrank und dann auch nie mehr wiedergekommen, weil ich dann vergessen habe, wo ich sie hin habe. Und dann irgendwann so im Laufe der Jahre, bin ich ein paar Mal umgezogen und so, war dann so, dachte ich mir, ist doch ganz lustig, wenn ich Sascha-Alben habe. So. Ja. Das kann ich doch dann zeigen. Ja. Und das fand man auch irgendwie alle so ein grobes Beispiel. Ne?
Ich glaube, das ist eine Alterssache auch. Ich glaube, je älter man wird, und auch oft, glaube ich, auch irgendwie eine geschlechtsspezifische Sache. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt auch nicht so generalisieren, aber ich habe oft das Gefühl, dass Männer dafür ein bisschen länger brauchen, sie selbst sein zu können, weil die Gesellschaft es ja auch nicht so leicht macht. Wenn du kein Mann bist, der so stereotypisch männlich ist, dann ist es, glaube ich, viel schwerer zu zeigen, wer du bist, was du magst. So, deswegen haben die viel öfter so Mauern, die man erst durchdringen muss. Bei Frauen ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil es für uns, weil uns zugestanden wird, Schwäche zu zeigen oder Dinge zu machen, die irgendwie nicht so cool sind oder so.
Erinnerst du dich denn an einen Moment, wo du das letzte Mal Schwäche gezeigt hast oder zugegeben hast, dass du mit irgendwas unsicher bist?
Gestern oder so oder vorgestern, ja.
Was war das?
Ich hatte irgendwie so einen bescheuerten, so einen komischen Konflikt mit meinem Freund, auf den ich nicht näher eingehen will. Wo ich aber auch so war, wo es mir total schwer gefallen ist, weil ich mir dachte so, oh, wenn ich das jetzt sage, dann bringst du dich in diese bescheuerte Situation und dann hat er hinterher Mitleid mit dir oder so. Und wir haben beide, wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten, beide sehr selbstbewusst und beide irgendwie kreativ und uns fällt es beiden schwer, Schwäche zu zeigen. Und dann begibt man sich noch ungerner irgendwie in so einer Situation. Aber gleichzeitig war ich dann im Nachhinein so, ey, Gott sei Dank, weil jetzt ist alles super geil.
Ja, schön.
Deswegen, also eigentlich ist es, wird man immer nur dafür belohnt, Schwäche zu zeigen, bin ich also habe ich zumindest gelernt, dass ich dadurch eigentlich immer nur gewachsen bin und Menschen näher gekommen bin, mir selber näher gekommen bin.
Hast du einen Schwächemoment gehabt kürzlich, Julia?
Ja, andauernd. Also, ich weiß, ich finde, man muss sich schon immer wieder so aufrappeln einfach. Also es sind so kleine Dinge, die einen irgendwie so aus dem Tritt bringen. Also gestern Abend zum Beispiel, ich hatte meinen Laptop mit zu Hause und hat einen Artikel eben geschrieben gehabt und dann habe ich den ganzen Abend gewartet, es muss dann im Auge, wo wir eben waren, immer einer noch abnehmen sozusagen und die Position des Artikels auf der Website bestimmen. Ne?
Wir haben nämlich Larry gerade nur zur Erklärung den Welt-Newsroom gezeigt.
Ja, genau.
Sehr beeindruckend.
Da nennt man eben den Bereich, wo die ganzen Chefs und Piloten, wie wir das hier nennen, den nennt man Auge.
Aber ich kann dann halt so, also ich kontrolliere das dann halt die ganze Zeit im System, was macht der andere Kollege, ne? Wo positioniert der diesen Artikel, wie findet der den, und das stresst mich so, weil das war dann natürlich nicht die Position, die ich selbst diesem sehr wichtigen Artikel gegeben hätte, und es hat mich so genervt einfach gestern Abend, dass ich so erstens richtig schlechte Laune hatte und zweitens aber auch wieder so an mir gezweifelt habe, obwohl ich super zufrieden damit war. Und das sind so Momente, da denke ich halt immer, ach Mann, das ist doch jetzt auf der einen Seite nicht so wichtig, auf der anderen Seite ist es mir halt, man muss sich dann halt immer wieder so sein Selbstbewusstsein so zusammenkratzen und das dann abhaken und weitermachen. Ja. Und das finde ich halt so schwierig. Es gehört natürlich zum Leben dazu, aber es ist halt schon mühsam, finde ich.
Mir hilft das total, mich vorher so ein bisschen von mir selbst zu distanzieren und so meine Arbeit und das, was passiert, so ein bisschen von mir wegzuschieben, gar nicht so irgendwie die Beziehung zu verlieren, aber einfach so ein bisschen das von mir zu separieren als Person.
Ja, also ich würde sagen, du als Künstlerin ist, und du als
Privatperson. Ich sage, das Album bin ich und es ist natürlich so und es ist irgendwie total sehr wahrhaftig und sehr authentisch. Mhm. Aber gleichzeitig ist es so, versuche ich nicht, jetzt, wenn jetzt jemand doof findet, dann ist das, hat das was mit der Person zu tun. Und nicht unbedingt was mit mir, weil das ist genau das Album, was ich machen konnte, auf dem Stand meines Wissens und meines Könnens und meiner Stimme und meiner Emotionen, was auch immer da drin steckt, wie ich gerade war zu dem Zeitpunkt. Und das ist auch voll okay, jetzt bin ich wieder jemand anders und irgendwie 4 Jahre vorher war ich jemand anders. Ja. Und alles, was jetzt dazu kommt, ob jemand es gut oder schlecht findet, das ist total subjektiv. Deswegen ist es immer so ein bisschen, okay, das ist das, ich bin damit cool, mir gefällt das, ich weiß, warum das so ist, ich weiß, was die Schwächen sind, ich weiß, was die Stärken sind.
Ja.
Und dann versuche ich mich ein bisschen davon zu distanzieren und bin so, okay, hier und jetzt. Ich versuche einfach schon einen Schritt weiter zu gehen und das ist dann schon in der Vergangenheit. So.
Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was man lernen muss und auch, glaube ich, wir lernen oder immer noch weiter lernen müssen, dieses nicht persönlich nehmen, sondern wirklich die Sache. Ich weiß noch, wir hatten an der Springer Akademie auch mal einen Kurs, wo es dann so hieß, wenn man mit dem Chef über einen Text redet, dass man sozusagen sich immer vorstellen soll, der würde da liegen als Sache und dass der nicht sozusagen, wenn er da was kritisiert, nicht einen als Person kritisiert und eigentlich klingt das ja auch total logisch, aber es ist trotzdem immer so schwer.
Ja, total.
Ja, und das finde ich aber auch das Komische, dass man das eigentlich weiß und auch lernt und jetzt sind wir ja auch nicht mehr ganz jung und können das irgendwie schon, aber trotzdem hat man halt immer wieder diese Momente, in denen man das irgendwie alles vergisst. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal so ist, dass du dann plötzlich eine Kritik liest oder so und dann denkst, was ist das für ein Arsch?
Voll. Musikkritiker sind ja generell Ärsche.
Ja.
Ja, total. Das Lustige ist halt auch, dass man negative Kritik, dass die viel lauter ist als positive. Ja. Man kann irgendwie bei den ganzen Albumrezensionen, ich glaube, es gab einen Satz oder so, oder eine Person von aus fast allen, die darüber geschrieben haben, die so meinte, die auch eigentlich erst nur Gutes geschrieben hat und dann am Ende so einen Satz geschrieben hat, dass, ich weiß gar nicht mehr, was es war, die hat mir auf jeden Fall nicht geglaubt. Die hat mir die ganze Nummer auf jeden Fall nicht abgenommen, inhaltlich. Und wo ich so war, was mich so voll getroffen hat in dem ersten Moment, weil ich so war, oh Mann, es ist voll schade, weil das ist so ein ehrliches Album. Hm. Und die Art und Weise, wie ich schreibe oder was es ist, ist einfach, ich habe einfach einen Hang zur Dramatik und zur Poesie, das so drücke ich mich halt einfach aus. Aber sie war halt dann eher so, ja gut, das kaufe ich jetzt nicht ganz ab, aber macht ja auch total Spaß, dann so ein bisschen belogen zu werden auf der Ebene. Und ich weiß auch, wenn du wüsstest. Aber gleichzeitig war ich halt so, ja, vielleicht, sie kann das halt dann nicht fühlen in dem Moment oder verstehen, weil es hat wahrscheinlich viel mit ihr zu tun und wenig mit mir. Ohne das zu kritisieren. Aber trotzdem habe ich das immer wieder im Hinterkopf. Obwohl irgendwie 20 andere Medien das Gegenteil geschrieben haben.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist nur so eine ganz kleine Bemerkung oder so, ne? Die dann. Ja.
Genau.
Dein Album heißt ja auch Hart Fragil.
Richtig.
Was ja irgendwie auch schon zu dem Thema irgendwie passt.
Ja, voll.
Warum bist du auf den Titel gekommen?
Das ganze Album beschäftigt sich total viel mit Gegensätzen. Ich bin sowieso immer jemand, der auch beim Schreiben oder so gerne so Antonyme benutzt. Das ist irgendwie mein Ding, scheint es. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich das Album nennen soll und was es eigentlich genau ist und was der rote Faden ist. Mhm. Und dann bin ich durch eine Trennung gegangen am Ende des Albums und war im Studio und musste dieses Album fertig machen. Und mir ging es voll dreckig und ich war irgendwie so hin und her. Und selbst, aber vor allem, wenn ich so sehr emotional bin oder sehr gerade bei so Liebessachen oder verletzt bin, behandelt meine innere Stimme das immer mit sehr viel Sarkasmus und Zynismus so in meinem Kopf. Ich lache dann immer sehr viel über mich selber und über mich von außen anzugucken. Ich denke mir so, boah, Larry, ey, reiß mal zusammen. Ey. Ich bin auch leider auch sehr dramatisch. Und dann saß ich irgendwie im Studio und ging mir einfach nicht so gut. Und dann ging ein Freund von mir, ein Kollege vorbei und meinte so, ach Larry, so mag ich dich am meisten, hart fragil.
Echt? Okay.
Und er meinte in dem Moment zwar sogar so krass fragil, aber für mich war es automatisch sofort dieser Gegensatz und dieses so das eine und das andere sein. Und gleichzeitig auch ganz extrem fragil sein können. Und irgendwie war es so, boah krass, das ist glaube ich der Albumtitel. Und dann blieb das so in meinem Kopf hängen und dann Wochen später, als so ein Titel ging, war ich so, ja, ich glaube, hart fragil ist es.
Mhm. Moment drüber nachdenken. Du hast auf Instagram den hart fragilen Frauen in deinem Leben gedankt. Wer sind die denn?
Eigentlich fast alle, die ich kenne, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass fast alle Frauen so sind. Männer auch. Aber die haben irgendwie noch eine bisschen längere Reise vor sich. Bei uns hat das alles irgendwie schon begonnen und ist so im Ablauf begriffen und ein bisschen offener. Und der Dialog ist da. Aber ich finde tatsächlich fast alle. Vor allem, ich achte mittlerweile sehr darum, mit wem ich mich umgebe.
Auf was achtest du da?
Einfach, dass es irgendwie ein guter Vibe ist und dass es Leute sind, die mich inspirieren und die ich inspirieren kann und die, die irgendwie ehrlich zu sich sind und zu mir. vor allem. Und auch vielleicht Leute, die einmal challengen und die auch vielleicht nicht so gut passen. Wo es nicht so, ich brauche nicht nur Leute um mich herum, die genauso sind wie ich und die immer nur dann auch reflektieren, was ich mache oder die, sondern ich finde es eher interessanter zu jemanden, der ganz anders die Welt sieht, der eine ganz andere Perspektive hat, der ganz, keine Ahnung, ganz andere Musik macht, ganz andere Probleme hat.
Mhm.
So, und ich finde das einfach in jeder Frau irgendwie immer wieder, egal was du machst, egal was für einen Job du hast, egal wie alt du bist, immer diese Balance von total stark sein können, müssen und aber auch sehr zerbrechlich sein. Und das immer, sobald du irgendwie in irgendeiner Position bist, die ein bisschen powerful ist, diese zerbrechliche Seite immer so ein bisschen weggeküsst werden muss, damit du von außen als stark wahrgenommen wirst. Und ich finde, das wandelt sich so langsam, dass auch verschiedene Frauenmodelle und Persönlichkeitsmodelle funktionieren. Und nicht irgendwie nach außen hin funktionieren, ohne dass du so dieses eine bestimmte Ding sein musst und dir so komische pseudomännliche Attribute aneignen musst nach außen, um irgendwie als stark wahrgenommen zu werden. Sondern mittlerweile ist es ein bisschen so, nee, ich kann einfach ich sein. Ich muss jetzt nicht eine starke Frau sein. Ich hasse diesen Begriff, dieses starke Frauen-Ding. Es ist so, oh, ich kann es nicht mehr hören.
Vor allem werden auch oft Frauen als stark bezeichnet. Ich habe am Wochenende auf Twitter hat so ein Arzt erzählt, dass er arbeitet in der Chirurgie. Und hat gesagt, wenn er halt da so operiert und so weiter, dann wird es so als normal, er ist ja Arzt, angesehen. Mhm. Und seine weiblichen Kolleginnen, wenn die einfach genau die gleichen Sachen machen, dann sagen die Leute oft so als vermeintliches Kompliment, oh, das ist ja eine taffe Ärztin und es ist ja total tough, was die macht. Aber sagt er, es einfach nur so, es ist halt Chirurg sein, was sie macht. Ja. So. Und dass dann, wenn eine Frau einfach Dinge tut, die ein Mann auch tut, dann kriegt sie dafür so ein Kompliment, obwohl man eigentlich auch einfach annehmen könnte, klar kann die das. Warum soll das jetzt besonders stark sein? Die ist halt Ärztin und macht das total. Einfach.
Ist ja andersrum auch genauso. Wenn Männer Dinge tun, die einfach richtig sind, die sie einfach nur die letzten 100 Jahre nicht gecheckt haben.
Wenn man sich um Kind kümmert, dann sagen ja oft gerade so ältere Frauen, boah, das ist ja toll, dass er das macht.
Genau, ja. Oder wenn ein Typ sich irgendwie zu Feminismus äußert oder zu irgendeinem Talk geht, und dann wird er applaudiert. Ich so, ey, Digi, sorry. Ja. Sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Du warst ja auch, wir haben ja mit Iconist am Weltfrauentag den Iconist Award verliehen.
Mhm.
Da warst du ja auch da.
Stimmt.
Ja. Und da hatten wir so eine kleine Talkrunde und da haben verschiedene Frauen eben ja auch so von Erlebnissen berichtet, in denen sie sozusagen damit konfrontiert wurden, dass sie eine Frau sind. Sei es jetzt Karin Heumann oder Bea Knecht oder Dorothee Bär und so, die haben alle so kleine Anekdoten erzählt, dass man zu Dorothee Bär gesagt hat, ja, wenn sie aber Politikerin werden will, soll sie keine hohen Schuhe anziehen oder... Jasmin Tabatabai hat erzählt, ne, dass du als weibliche wie viel seltener Filme gefördert werden, die von Frauen gemacht werden.
Oder von Frauengeschichten handeln.
Genau, das alles. Hast du wenn du dort gesessen wärst, hättest du auch so eine Geschichte erzählen können? Hast du sowas auch erlebt?
Ja, bestimmt. Also ich mache mir das irgendwie jetzt in den letzten Jahren erst überhaupt bewusst. Ich hatte nie das Gefühl, ich wurde irgendwie bewusst zurückgehalten dadurch, dass ich irgendwie eine Frau bin, aber das hat sicherlich auch einfach viel mit mir zu tun, mit meiner Persönlichkeit. Ich glaube, wenn du generell selbstbewusst bist, dann ist es einfach einfacher. Aber wenn du dich von bestimmten Dingen zurückhalten oder zurückschrecken lässt, die dir halt einfach passieren, ständig, dann ist es, glaube ich, total schwer. Also ich glaube, es sind ganz viele Sachen passiert, so kleine Dinge. Du hast halt nur mit Männern zu tun. Ne? Du hast nur mit Männern zu tun, die meistens, vor allem im Plattenbusiness, die wesentlich älter sind als du, die eine sehr väterliche Art haben dir gegenüber, die dir, oder nur mit männlichen Produzenten oder nur mit, weißt du, du wirst halt oft überrollt, überrannt in Meinungen, in was Leute dir sagen, was du gut findest.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen so, nee, ich finde nicht, dass diese Gitarren besser klingen als die anderen. So. Ist ja auch mein Album, ich finde, da sollte dann drauf sein, was ich schön finde, auch wenn ich vielleicht weniger Ahnung habe. Sowas passiert schon oft, ne? Oder das ist halt so ein... jemand vom Label zu mir so, ja, Larry, in deinem Album ist ja auch so, es geht natürlich auch viel um dich und deshalb ist es natürlich sehr speziell. Und ich dachte mir kurz drüber nach, ich war so, um wen soll es denn sonst gehen in meinem Album? Ich glaube nicht, dass jemand zu einem Materia oder zu einem Casper sagt, in deinem Album geht es aber auch viel um dich und deswegen ist es schwieriger zu verkaufen. Es liegt halt einfach nur daran, dass du nur mit Männern unterwegs bist, dass nur Männer entscheiden, wer gesigned wird, wer das Budget kriegt, wer was macht. Und das ist halt einfach, wenn du als Frau mit deiner eigenen Geschichte kommst, können halt viel weniger Menschen, die am Hebel sitzen, eine Beziehung herstellen.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen anstrengend, weil dir verkauft wird, weil dir das als Wahrheit verkauft wird. Und nicht als, das ist so wegen der Struktur, in der wir uns gerade befinden.
Das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man auch nicht selber denkt, ach, das ist die Wahrheit, sondern das so versteht, ne?
Mhm.
Ja.
Voll.
es ist ja auch oft, also gerade in der Musikbranche, wenn ja Männer häufig also super krasse Genies irgendwie inszeniert, ne? Also ich habe mal ein Interview mit Crow zum Beispiel gemacht. Weiß jetzt nicht, ob du mit dem irgendwie connected wird oder keine Ahnung, aber es war also schon vor, also schon so ein halbes Jahr vor diesem Interview wurde mir die ganze Zeit gesagt, ja, er ist so toll, er ist so begabt, er ist so ein Genie und er ist ganz ist was ganz Besonderes. Und ich hatte schon richtig Panik vor diesem Interview, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, ich treffe jetzt hier irgendwie Mozart oder so und was soll ich den fragen? Und es war halt so, ich fand schon auch alles interessant und auch gut und ist bestimmt auch ein kreativer Mensch, aber es war halt, es wurde so ein Nimbus aufgebaut.
Ja.
Um Crow und ich habe es irgendwie nicht so ganz gecheckt, warum eigentlich. Und das habe ich aber noch nie bei einer Frau erlebt, sei es jetzt in der Modebranche oder, also da wird halt selten gesagt.
So hochgelobt, ne?
Ja, oh, sie ist so wahnsinnig begabt. Das ist eher so, ja, sie hat sich geschickt angestellt oder
ja, ja, total.
Sie hat sich angestrengt oder so.
Das stimmt, ja. Ich meine, ich glaube, bei Carlo ist es so ein, weil das so ein Ausnahmeding ist in Deutschland, weil er halt wirklich tatsächlich sehr begabt
ist. Jetzt habe ich selber Tisch gedonnert, sorry.
Sehr begabt ist und sehr kreativ ist und einfach viele verschiedene Dinge macht,
aber
gar nicht auf so eine Art, auf so einem komischen Genie-Level, wie das dann so hochgejubelt wird.
Sondern das war auch nicht er, sondern das waren halt die Leute drumherum.
Sondern ist halt einfach ein ganz normaler Typ und auch einfach so ein Junge, weil wenn du mit ihm quatschst, dann ist halt trotzdem, das ist nicht das Gefühl, du bist jetzt, redest jetzt mit Mozart, sondern er ist so, ja, sollen wir jetzt nochmal ein Bier holen oder sollen wir nochmal, so ist so ein ganz normaler Typ, der halt einfach kreativ ist, aber eher auf so einer kleinen Jungen-Ebene scheint es. Als Frau kommst du mit sowas halt nicht durch. Als Frau kannst du nicht irgendwie so spielerisch kreativ sein und dann alle sind so, oh mein Gott, wir gucken dir jetzt beim Bauklötzchenfirmen zu und finden das übertrieben geil. sondern du musst halt echt ein anderes Standing, ein anderes Auftreten, eine andere Präsenz haben, um überhaupt auf so einer Ebene wahrgenommen zu werden. Und du darfst nicht zu sexy sein, weil dann wird dir sowieso jegliches Talent abgesprochen.
Ja, das ist schon ganz schwierig, ehrlich gesagt. Also, ja.
Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig.
Hat man denn mal dich als mehr sexy verkaufen wollen? Also war das mal was, womit du konfrontiert warst?
Immer. Ja? Mir wird immer Sex total kompliziert. Ich musste bei dem Album total ganz krass so klipp und klar sagen von Anfang an, so, dass ich Sex nicht kommunizieren möchte. Weil erstens sich das bei mir von alleine krass kommuniziert die ganze Zeit, weil ich einfach irgendwie ein sexueller Mensch bin und mich auf eine bestimmte Art und Weise bewege, singe, meine Themen, so, das schwingt eh immer mit. Deswegen war ich so, ey, I really don't need to say it. Ich muss jetzt nicht noch dazu irgendwas sagen. Und das war so ein, das fand ich einfach weird. Also es kam halt einfach echt so ab, hier und da mal vor, sind einfach so Schlagworte gefallen, wo ich meinte so, ey, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich glaube nicht, dass ich das dazu, also nicht, weil ich das nicht will oder weil ich das verstecken will, sondern weil sich das erstens bei mir von alleine kommuniziert und auch, weil ich das irgendwie, also es gibt andere Sachen, die ich sagen will. So der Rest, den versuche ich gar nicht zu planen, der ist schon irgendwie da. Wenn man so, ja, aber wir müssen auch ein bisschen sexy und das Video sollte auch ein bisschen sexy sein. Und ich so, I'm sure it's gonna be sexy, so irgendwie, in one or the other way. Aber das kommt schon immer dazu. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Vielleicht lag das auch an mir und daran, dass ich das beim ersten Album extrem viel kommuniziert habe. Aber es lag auch einfach daran, dass ich da so war. Und das ist einfach ein Riesenthema für mich, war irgendwie meine Sexualität zu unter den Hut zu bekommen mit mir selbst. Und das war dann jetzt irgendwie ein bisschen älter und ein bisschen, es war so, okay, abgehakt, bin there, done that, ich weiß irgendwie, wo ich da stehe mit mir selbst und mit Sex. Deswegen war ich so, nee, da brauche ich jetzt nicht mehr drüber reden, ehrlich gesagt.
Ja, aber das ist ja auch so ein Thema. Wenn man halt älter wird, dann ist man ja auch in sexueller Hinsicht einfach viel entspannter.
Ja, und voll. Vor allem als Frau.
Da fällt ja auch so ein Druck irgendwo von einem ab. Also,
ja.
Wenn ich dann so manchmal denke, wenn ich so ein 21-jähriges Mädchen oder 19-Jährige sehe, ne, dann sieht man ja plötzlich, wie jung man da noch war. Und
total,
man hat natürlich, man erlebt alle möglichen Dinge im Leben und es kann auch sein, dass eine 20-Jährige super krasse Lebenserfahrung schon gesammelt hat. Aber trotzdem ist man halt noch sehr, sehr jung und noch sehr verletzlich und hat noch so viel vor sich.
Ja.
Und gerade so in dieser Zeit zwischen 20 und 30 ist jemand ja so, ne, da entwickelt man sich einfach. Man entwickelt
sich so viel im besten Fall.
Und deswegen, wenn ich manchmal so ein bisschen, wenn ich dann so an mich selbst zurückdenke, und tut mir es auch manchmal ein bisschen leid, wie ich mich doch auch habe beeindrucken lassen von manchen Dingen und Leuten. Und aber ich nehme es mir jetzt auch nicht mehr übel, weil ich einfach sehe, dass man einfach so jung war und so unbedarft irgendwie.
Auch wie man kokettiert hat und wie total, wenn ich das jetzt sehe, weil es gibt dieses bestimmte Verhalten von Frauen, das man einfach macht, auch wenn man jung ist, ne? Weil man schon ganz früh lernt, irgendwie was funktioniert, was welche Türen öffnet und so intuitiv, glaube ich. Und irgendwann wird einem das aber, wenn man nicht total dumm ist, dann, und die haben dann leider ein bisschen verloren, das tut mir noch ein bisschen leid, Frauen, die dann mit 30 immer noch so hart abkokettieren, sind, bin ich so, und irgendwann checkt man das dann und channelt das irgendwie und verhält sich anders oder benutzt andere Dinge, um die Tür zu öffnen oder nur, wenn es sein muss und so. Aber das finde ich immer so krass, wenn ich das sehe bei Frauen, die einfach dann schon so Mitte 20, Ende 20, denke ich mir so, okay, entweder bist du hart berechnet und du ziehst diese Nummer durch oder du bist einfach nicht so schlau. Und das ist dann immer so ein krasses, so das separiert einen voll, finde ich. Ich sehe das dann immer mit so einem, okay, vielleicht kann man irgendwie darüber reden und kann das irgendwie checken und ich versuche immer rauszukriegen, okay, woher kommt das? Hast du es einfach noch nicht so genau verstanden, dass es auch anders geht und dass du das gar nicht machen musst, dass du gar nicht die perfekte Sexfantasie sein musst die ganze Zeit oder dass du gar nicht die ganze Zeit fuckable sein musst und liebenswert und so, um irgendwie ans Ziel zu kommen. You don't have to be that. Hast du es einfach vielleicht noch nicht verstanden.
Oder es ist natürlich auch so ein Selbstbewusstseinsthema. Also ich hatte früher auch Freundinnen, die wirklich auch dachten, dass Jungs sie nur mögen, wenn sie so und so aussehen und das mit ihnen machen. Und die dann auch dann mir oft nach Dates gesagt haben, oh, der wollte mich gar nicht küssen und der wollte jetzt gar nicht mit mir schlafen und vielleicht mag der mich nicht. Und ich so, aber vielleicht mag er dich gerade ja, besser. So.
Das ist ja schon was, wenn es bewusst ist. Ich glaube, bei ganz vielen Frauen ist das nichts Bewusstes. Hm. Das finde ich eher schwierig, dass wir uns dadurch, glaube ich, oft selbst im Weg stehen, weil es nicht so, weil wir so viele Dinge gelernt haben, die wir die uns nicht bewusst sind und die wir erstmal verlernen müssen und dazu uns erstmal bewusst machen müssen, ja, wie wir uns verhalten, die ganzen Muster, die wir haben, um irgendwie zu gefallen, um so ganz kleine, subtile Sachen in unserem Verhalten, unserer Persönlichkeit, die man uns eigentlich gar nicht übel nehmen kann, weil wir das nicht auf dem Schirm haben. So ganz, also an mir selber, ich merke so, wie viele unterbewusste Dinge ich irgendwie ablegen musste und sicherlich immer noch muss. So, das ist schon krass, das ist schon ein Riesending, was man erstmal verlernen muss, bevor man anfangen kann, sein Leben zu leben, seinen Charakter irgendwie zu vernünftig zu entwickeln. Das ist einfach ein riesen Zeitvorsprung, den Männer uns da voraus haben.
Aber das denke ich auch so oft, wenn ich jetzt irgendwie auf Twitter oder auch in so speziellen Online-Medien so Artikel über Feminismus und sowas lese, dass ich dann manchmal denke, ja, es stimmt schon alles, aber das Schwierige ist ja, das bei sich selbst irgendwie umzusetzen und halt total. Zum Beispiel dem Freund zu sagen, das finde ich nicht okay, was du gemacht hast oder so, oder dem Chef oder wem auch immer, ne? Und sich selbst nicht in so eine Position zu bringen, die einem vielleicht gar nicht gefällt oder mit der man nicht zufrieden ist. Und das ist immer so zwischen Schreiben und Twittern und der Realität, finde ich immer, ist so ein Diskrepanz manchmal.
Ja, voll. Aber auch generell. Weil du willst ja dann doch irgendwie gemocht werden oder so, ne? Und wenn man so bestimmte Dinge anspricht, dann ist es halt oft, man bringt sich oft in eine blöde Situation. Ich hatte letztens ich war mit mehreren Musikern, mit mehreren Leuten, die ich aber alle nicht kannte, stand ich in einem Kreis, alles nur Männer und ich.
Ja.
Und haben uns unterhalten, irgendwie sehr angeregt unterhalten und es kam jemand dazu und es war cool, es war eine coole Atmosphäre, das waren alles Leute, die ich irgendwie toll fand und interessant fand und es kam jemand dazu, irgendwie noch ein anderer Musiker, irgendwie aus dem Ausland oder so, irgendein Ami, der sich so dazugestellt hat, so auf cool, allen die Hand gegeben hat, alle adressiert hat, außer mich.
Und hat er dich gar nicht begrüßt?
Und allen, er hat nur so irgendwie genickt, aber hat allen irgendwie so kurz die Hand gegeben und sich vorgestellt und ist dann da wieder gegangen, außer mich. Und das ist niemandem aufgefallen. Außer mir. Und ich war so, oh, that was rude. Und alle waren so, hä, was meinst denn du? Der ist total nett, der ist total cool und alles. So, als hätte ich ihn persönlich angegriffen. Und ich so, ich habe nicht gesagt, der Typ ist ein Arsch. Ich habe gesagt, ich fand es unhöflich, dass er allen die Hand gegeben hat, außer mir.
Das ist schon krass, aber sowas hat man auch immer wieder. Hatte ich neulich bei einer Hochzeit, da hat mein Freund mit so einem Typen sich unterhalten irgendwie und dann meinte ich so, ich habe mich irgendwie gar nicht integriert, ich stand so doof daneben und dann meinte ich irgendwann so, wollen wir nicht mal in die Bar gehen, wollen wir nicht mal was trinken? Und dann sagt dieser komische Typ, jetzt nicht. Und haben mir so eine Handbewegung gemacht und mich so weggeschubst. Und also so, ne, so nicht wirklich weggeschubst, aber so diese Bewegung halt gemacht. Und ich war so fassungslos und ich habe mich noch den ganzen Abend geärgert, dass ich diesem Idioten halt nichts gesagt habe.
Das ist halt das Ärgern im Nachhinein,
ne? Ja. Immer, ja. Und das meine ich aber eben, ne, dass ich dann in so einer Situation da stehe, wie so ein Brot und einfach nichts mache. Und,
man ist aber auch so fassungslos.
Ja.
Das ist das Gleiche, oder auch wenn man rassistisch angemacht wird, das Gleiche irgendwie. Man ist so fassungslos, dass man sich so denkt, das ist doch nicht gerade passiert. Man weiß gar nicht, wie man reagieren soll in dem Moment.
Und man muss ja auch immer evaluieren, ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig und so. Ja. Aber ne, also gerade die Tatsache, dass wir beide jetzt diese Storys nochmal erzählt haben, heißt ja schon, dass es uns auch beschäftigt hat.
Ja, total. Vor allem auch Jahre später noch, finde ich, so Situationen, in denen man irgendwie denkt, boah, hätte ich dem Typen mal was gesagt.
Ja, genau.
Wo man aber trotzdem nett war und cool und dann trifft man nochmal Jahre später und man ist immer noch nett zueinander und denkt sich so, ich hasse dich. Du bist so ein Spaß.
Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Rassismus von dir aus angesprochen. Hast du ein bisschen verfolgt, was mit Hashtag MeToo und so?
Mhm.
Jetzt hast du dich da irgendwie dran beteiligt oder irgendwas? Nee,
nicht so richtig. Also ich verfolge das immer und aber auch eher auf so einer ganz subjektiven Ebene. Ich finde auch gerade irgendwie Rassismus ist irgendwie, und auch Sexismus ist sowas ganz, es hat so viel mit Kontext zu tun.
Ja.
Vor allem dieses ganze, dieses Rassismus-Ding kommt jetzt viele von diesem Black Lives Matter und Amerika und na.
Ja.
Und das ist so krass Kontext, so, das ist so ein krass, ein schwarz-amerikanisches Ding. Dass ich das total verstehe und total mitfühle und auch so ein, weil man eine ähnliche, eher eine geteilte Art von vielleicht Erfahrungen hat oder Gefühlen, aber trotzdem die Situation eine ganz andere ist in Deutschland. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, einfach immer ein anderes Gespräch.
Mhm.
Deswegen beteilige ich mich nicht so krass, ich supporte, wo ich kann,
ja,
und fühle das mit, wo ich kann. Aber ich komme mir komisch dabei vor, jetzt irgendeinen Black Lives Matter Post zu machen.
Du hast ja auch mal, du hast in einem Interview gesagt, dass du, als du mal eine Weile in New York warst, dass das dein Selbstbewusstsein als Frau verändert hat.
Voll.
Wieso?
Voll.
Inwiefern?
Oh, weil ich in der Zeit in Deutschland groß gewachsen bin, weil ich war die einzige Schwarze in meiner Schule.
Mhm.
Hatte irgendwie 2, 3 schwarze Freundinnen, aber so, das war's. Und irgendwie mein Körper sah immer ein bisschen anders aus. Ich hatte immer das Gefühl, ich war zu dick, obwohl ich eigentlich nur einen Hintern hatte. Und das war noch irgendwie bevor Beyoncé und J-Lo und diesem ganzen Ding. So, ich war halt einfach, es gab keine Schwarzen in der Werbung, keine Schwarzen im Fernsehen, keine, es war einfach nicht das, was als schön angesehen wurde. Es war einfach nicht das Schönheitsideal, es war nicht das, was ich selber schön fand und was ich gerne sein wollte.
Mhm.
So, ich wollte irgendwie glatte Haare und ich wollte irgendwie anders aussehen und ich wollte aussehen wie die Elisabeth aus der 7B, so. Und es war halt, das war halt einfach nicht so geil für Selbstbewusstsein. Ich wusste irgendwie, dass ich nicht scheiße aussehe und irgendwie sexy bin oder so und habe mich sehr so darauf irgendwie immer beschränkt. Aber als ich dann in Amerika war, fanden mich auf einmal Typen mega hot.
Mhm.
Und waren halt so, oh, du siehst so gut aus und du bist so hübsch und dein Körper und. Und ich war so, hä? Und habe mich ganz anders gekleidet, aber auch einfach, weil um mich herum viel mehr Frauen waren, die genauso aussahen wie ich. Die einfach einen ähnlichen Hautton hatten, die ähnliche Haare hatten, die ähnliche Körperform hatten. Und das auch gezeigt und präsentiert haben. Und irgendwie, es gab andere Klamotten, die irgendwie besser aussahen, die besser funktioniert haben für meinen Körper. Also ich bin einfach zurückgekommen und hatte ein ganz anderes Selbstbild. Und fand mich selbst einfach viel schöner.
Das ist ganz interessant, über sowas, das Thema so im Großen hat ja Julia diesen Artikel geschrieben, von dem du vorhin schon erzählt hast, der nicht so weit oben platziert wurde. Dass es halt doch tatsächlich, also auch egal wie talentiert oder klug und man ist, dass es am Ende halt doch sehr oft das ist, wie man sich sozusagen mit seinem Aussehen fühlt, was dann so einen Effekt auf einen, auf Selbstbewusstsein hat, ne?
Ja, total.
Ja, aber das hängt ja nicht mal mehr so da, also nicht so viel damit zusammen, wie man sich selbst vielleicht wahrnimmt oder wie man sich selbst fühlt, sondern ja auch oft, was halt andere zu dir sagen. Und weiß ich nicht, wenn dann deine Freundin sagt, oh mein Gott, ich habe so dicke Beine und du selber weißt halt, deine Beine sind irgendwie noch dicker oder kräftiger oder du hast einfach einen anderen Körperbau, dann kann es halt so viel kaputt machen und das ist halt das Schwierige, sich davon irgendwie frei zu machen.
Ja. Und auch wenn dein Körper einfach anders ist als das, was man ständig sieht.
Ja, ja, eben. Und so, ich meine, fast halt jeder Körper ist anders als das, was man so sieht.
Eben, das macht einen echt, das habe ich, kämpfe da immer noch mit.
Ja, deswegen, also das, genau, deswegen, das habe ich nämlich geschrieben, wie lange das dauert und wie ewig einen das irgendwie verfolgt. Und ich meine, klar, sobald man sich auch irgendwie auf Instagram oder am Fernsehen zeigt oder so wie du jetzt halt in der Öffentlichkeit doch ein bisschen steht, dann sieht man sich ja auch einfach immer selber,
im wie Vergleich
man
so aussieht.
Ja, genau.
Und man kann sich auch nicht davor wehren. Ich habe noch nicht mal so, dass mir das so krass auffallen würde, ich da so krass hinterher bin, aber ich bemerke trotzdem in den letzten, sagen wir mal, 4 Jahren oder so, dass ich immer dünner geworden bin.
Ja.
Voll. Aber gar, also nicht, weil ich es irgendwie versucht hätte oder so, das ist auch zwischendurch viel passiert und ich bin auch älter geworden und bei uns in der Familie, die Frauen, die werden immer, je älter sie werden, so schlanker werden sie irgendwie, so im Gesicht, sieht ja immer mehr aus wie meine Mutter, aber trotzdem fällt mir das auf, so, wenn ich Leute wieder sehe von vor 2 Jahren, da sind sie so, wow, Larry, du bist voll dünn und mir fällt das aber überhaupt nicht auf.
Ja.
Deswegen merke ich schon so, dass man immer mehr auf einmal reinpasst in ein Schönheitsideal, was relativ gleich ist und dass ich immer mehr aussehe wie die Leute, mit denen ich mich in meinem Job umgebe.
Was hast du zuletzt als schön bezeichnet?
Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
Und was hast du zuletzt auf Instagram geliked?
Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich irgendein Foto von irgendeiner Freundin. Ich hasse Instagram.
Ja?
Das nervt mich, ey.
Es ist anstrengend.
Voll. Je mehr man es machen muss, sobald man, weil einfach jetzt wegen des Albums, wenn ich es einfach viel machen muss, viel Promo, viel, oder wegen irgendwelchen Werbekampagnen, die ich gemacht habe oder irgendwas, dass es so ein Zwang wird, dass man sich einfach viel damit auseinandersetzen muss. Und, das ist, und ich verstehe das, es ist alles irgendwie Promotion. Und es ist auch manchmal, und es ist auch ein direkter Weg zu den Fans, das mag ich irgendwie daran zu sehen, wie die Leute aufs Album reagieren und so. Aber davon an, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt auf mein Telefon zu gucken. Ich will das einfach nur zu Hause lassen die ganze Zeit. Es nervt. Es nervt so krass.
Was meinst du denn, wie viel Zeit am Tag du auf Instagram bist?
Eigentlich nicht so viel. Ja. Ich gehe auf Instagram, wenn ich was poste. Und versuche wirklich bewusst dieses, man nimmt sein Telefon in die Hand und scrollt so rum. Ich versuche das einfach nicht mehr zu machen. Es macht mich auch nur unglücklich. Es interessiert mich auch alles nicht, was ich da sehe, ehrlich gesagt.
Ich habe das Gefühl, dass zurzeit ganz viele Menschen diese Moments-App benutzen und posten, wie wenig sie sozusagen ihr Handy benutzen und dass es so ein kleines Statussymbol wird, wie wenig, also wer so wenig wie möglich an seinem Handy ist und es schafft es so wenig. Was ist denn das Moment? Das trackt einfach die Screen-Time, also die Zeit, an der der
Bildschirm aktiviert. Das ist ganz gut, um sich selbst zu überprüfen.
Bildschirm aktiviert. Das Absurde ist halt eigentlich, dass wirklich viele Influencer und Leute, die das halt sozusagen beruflich machen, gerade jetzt dauernd habe ich diese, und dann fühle ich mich immer ganz schlecht und bei mir die Zeit höher ist als bei denen. Und das wechselt dann zwischen grün, gelb und rot.
Immer dieser Vergleich, ne? Der ständige Vergleich mit anderen Menschen.
Und jetzt vergleicht man sich schon sozusagen darin, wer weniger an seinem scheiß Handy ist.
Ich denke, dass diese Leute einfach zwei Handys haben und eins nicht benutzen.
Aber generell dieses ständige Vergleichen, das ist so toxisch, das ist so ein Kreativitätskiller.
Ja.
Das ist so krass.
Ja.
Und da kann sich, glaube ich, keiner vorwehren, egal wer, so egal wie überzeugt du von dir bist oder wie kreativ du bist, das ist einfach toxisch.
Und man vergisst halt auch immer, dass man sich mit dem vergleicht, was der Mensch nach außen hin zeigt. Ja, und nicht total. Mit dem, also wenn man sich wenigstens mit dem echten Menschen vergleichen würde. Aber das geht ja gar nicht.
Du hast ja auch kein Foto von mir, ob ich total scheiße aussehe.
Mhm. Ja.
Würdest du Instagram dann abschaffen oder also abstellen voll. Für dich, wenn es...
Voll, wenn ich keine Musik machen würde, wenn ich einen normalen Job hätte oder so, wäre ich auf keinen Fall auf Instagram.
Mhm.
Auf keinen Fall.
Ich glaube, wir eigentlich auch nicht, oder? Na, ich hätte es vielleicht schon, aber ich würde mich nicht näher damit befassen, glaube ich.
Nee.
Also.
Ja, meine Freundinnen so in Nürnberg, die sind da halt, aber die kriegen auch mal so gar nicht, ich sage, was habe ich doch gepostet? Und die kriegen das immer so gar nicht mit und wir, weiß ich immer, Julia und so, wir sehen sofort immer, was da anbringen kann.
Unser Leben sich auch mehr darin abspielt, ne? Und die Menschen, die man kennt und das alles.
Ja. Okay.
Naja.
Haben wir noch eine?
Gibt's noch was, was wir nicht besprochen haben, worüber du gerne reden möchtest?
So generell. Also ich wollte ganz wichtig, war
das sind nur Botschaften.
Ich habe so viele unterschiedliche Gedanken und ich habe mir gestern so viele TED-Talks angeguckt und so Gespräche von Chimamanda Nietzsche Agoso oder wie sie heißt, die We Should All Be Feminists geschrieben hat und Amerikaner und so. Und das ist so inspirierend und so krass.
Als Vorbereitung auf den Podcast?
Nee, gar nicht. Geil. Nee, durch Zufall einfach. Ich bin da irgendwie drauf hängen geblieben, weil ich mir dann irgendwas anderes angeguckt habe.
Ja.
Oder weil ich Trevor Noah geguckt habe und sie war da.
Mhm.
Und das irgendwie, das hat mich total, das ist noch total in meinem Kopf, aber so ganz ungeordnet. Deswegen bin ich so. Aber das kann ich nur empfehlen. Alles, was diese Frau sagt, Wahnsinn.
Ja. Das hat nämlich auch tatsächlich Daria gesagt, wenn man dieses Bedürfnis hat, nach seinem Handy zu greifen und eben durch Instagram zu scrollen, soll man lieber einen TED-Talk gucken.
Mhm.
Ja. Und damit wären dann die 20 Minuten oder was auch immer sinnvoller genutzt. Mhm. Also wir integrieren den als
Tipp. Also ich möchte jetzt aber auch nicht, dass wir halt als so krasse Instagram-Suchtis jetzt hier rüberkommen. Also wir sind schon...
Nein.
Also es gibt schon noch schlimmere Leute.
Ja. So. Es gibt immer schlimmere Leute. Ja. Genau. Aber ja, den kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Das Trevor-Noah-Gespräch mit dieser Autorin. Das ist echt...
Okay, werden wir uns angucken. Also dann vielen Dank, Larry.
Vielen Dank für die Einladung.
Larry Poppins, wie du auf Instagram heißt, dass dir jetzt alle Menschen freuen.
Ja, bitte.
Dass du bei uns warst, bei unserem Podcast The Real World, zu abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Deezer.
Mhm. Und ihr könnt uns auf Instagram abonnieren.
Auf Instagram,
Nicola, wenn ihr da noch seid.
Genau, @liebeserklärer und @juliahackober. Und schreibt uns, folgt uns und gebt uns ganz viele Likes.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.